das, was Jesus euch schenken möchte durch sein Wort, das wir nun miteinander betrachten und dass ihr neu seinen Herzschlag für euer Glaubensleben, für unser Gemeindeleben wahrnehmt. Denn darum geht es ja auch in dem Buch Jona. Es geht ja um zwei große Personen, einmal Gott selbst und Jona. Und ich möchte euch mit dem ersten Bild schon mal zeigen, was wir so ein klein wenig von Jona neu entdeckt haben oder wiederentdecken dürfen oder auch sollen manchmal oder manchmal auch vielleicht auch müssen, damit es in unserem Glaubensleben wieder gut weitergeht. Gott neu kennengelernt, Gott will jeden, das ist ja unser Thema, Gott will jeden von seiner Liebe überzeugen. Da hat er an Jona dran gearbeitet, hat er an den Leuten von Ninive dran gearbeitet. Gott will jeden mit seiner Gnade erreichen, zu einer echten Umkehr leiten, weil die manchmal gut tut und befreiend und entlastend ist für unser Leben. Er möchte, dass unser Vertrauen in ihn neu gestärkt wird, zum Glauben führen und sein Wirken in dieser Welt gebrauchen. Glaubst du noch daran, dass Gott in dir und durch dich wirken möchte, um diese Welt zu verändern? Gott glaubt an dich und möchte uns auch da wieder hinbringen. Auch ein wichtiger Grund, warum wir diese Predigtreihe starten, dass wir wieder nach schweren Jahren den Blick nach außen gewinnen zu den Menschen, für die Gott uns gebrauchen möchte. Und wir werden nachher gleich sehen, wie Jona genau der Richtige ist für Ninive, obwohl er das am Anfang nicht wahrhaben wollte. Das wird heute auch mit das Thema sein. Möchtest du einfach mal jeden durch deinen Namen oder durch mich ersetzen? Gott will mich von seiner Liebe neu überzeugen. Was macht das mit dir? Gott will mich mit seiner Gnade erreichen. Gott will mich zu einer echten Umkehr führen, zum Glauben, zum neuen Vertrauen leiten und Gott will mich für sein Wirken in dieser Welt gebrauchen. Ihr Lieben, letzte Woche hatte ich neben dem Gottesdienst hier heute morgens bei uns noch einen Gottesdienst in der FEG Hasloch und dort wurden meine Frau und ich offiziell verabschiedet aus dem Dienst in Hasloch nach einigen Jahren. Der Nachfolger ist bestellt und jetzt kann ich mich in Zukunft ganz auf euch konzentrieren. Vielen Dank, dass 100% hier möglich sind. Aber ich habe die Ältesten im Vorfeld zu der Verabschiedung in Hasloch gefragt, sagt mal, wie wird denn die Verabschiedung laufen? Ich höre gar nichts und das macht mich dann immer ein bisschen unruhig, wenn man gar nicht so weiß, was so auf einen zukommen wird und irgendwo wird man doch so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Und ich habe mir so leicht vorgefühlt, was wird denn so sein an diesem Sonntagnachmittag? Und dann hat ein Ältester zu mir gesagt, Hans-Peter, lass uns das mal machen. Aber du hast das letzte Wort. Da dachte ich, schön, das letzte Wort zu haben, ist auch mal schön, nicht? Das kommt nicht so oft vor oder nicht immer. Und dann dachte ich, ja, aber was soll ich als letztes Wort so weitergeben? Und dann hat mir der Geist Gottes so zwei Impulse gegeben. Der eine Impuls war, Hasloch ist eine kleine Kraft. 23 Mitglieder sind wir jetzt, so 35 Erwachsene im Gottesdienst. Es ist eine kleine Kraft. Aber Gott tut eine Tür auf, die er nicht schließt. Offenbarung 3, Vers 8 zu der Gemeinde in Philadelphia. Und ich habe zu den Geschwistern gesagt, schaut nicht wehmütig auf die kleine Kraft, sondern schaut auf die Tür, die Gott öffnet und die niemand schließen kann. Und geht durch diese Tür, entdeckt sie, geht da durch und dann nehmt den Segen mit, den Gott hinter der Tür bereithält. Und das Zweite, was Gott mir noch aufs Herz gelegt hat für diese kleine, gute Gemeinde, ich habe gesagt, ich habe euch so erlebt, dass ihr schon vor meiner Zeit und auch in meiner Zeit, dass ihr immer bereit wart, Gott zum Zuge kommen zu lassen. Und es ist mir etwas ganz, ganz Wertvolles geworden. Sind wir noch bereit, dass Gott in uns und durch uns zum Zuge kommt? In der Gemeinde in Hasloch merke ich es an dem herzlichen Miteinander zwischen Jung und Alt. Wisst ihr, wenn man nur 23 Mitglieder sind und davon sind 5 junge Erwachsene, dann habe ich Hut ab vor den jungen Erwachsenen, die sagen, ich bleibe in dieser Gemeinde. Die könnten woanders hingehen, wo sie viel mehr erleben würden, was ihrem jungen Erwachsenen-Dasein entspricht und so weiter. Aber sie sagen, nein, Gott will durch uns zum Zuge kommen in dieser kleinen Gemeinde und sie tun uns gut. Sind Menschen zum Glauben gekommen, mehrere Personen aus einer Familie. Das war für mich wunderbar zu sehen, wie Gott da gewirkt. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Aber einfach, wenn Menschen offen sind und Gott zum Wirken kommen lassen in ihrem Leben. Dann war ich ja im Urlaub, das wisst ihr ja auch, mehrere Wochen in Spanien. In der Zeit sind dort 5 neue Leute Gemeindemitglieder geworden. Ich habe gesagt, wenn das so ist, dann hätte ich öfters in Urlaub gehen müssen. Ist doch schön, wenn die Gemeinde wächst, während der Pastor im Urlaub ist, nicht? Jetzt wurden wir im Bund aufgenommen. Warum sage ich das? Ich möchte es euch nur einfach sagen, weil hier eine kleine Gemeinschaft von Glaubenden ist, bei der man abspürt, dass sie Gott zum Zuge kommen lassen in ihrem persönlichen Leben und mit ihrer kleinen Kraft, die sie haben. Und das ist ja genau das Problem bei Jona gewesen. dass er eben Gott nicht zum Zuge kommen lassen wollte und dass Gott dann ihm schwer arbeiten musste, bis er so weit war, dass Gott wieder durch ihn zum Wirken kommen konnte für andere Menschen. Und was haben wir von Jona bisher kennengelernt? Das ist die zweite Folie. Jona ist ein Prophet Gottes, der von Gott davonläuft. Jona ist ein Diener Gottes, den Gott aber einfängt und auffängt in diesem Fisch. Erich hat letzte Woche darüber gepredigt. Jona ist ein Kind Gottes, der zu Gott zurückfinden darf. Er ist aber auch ein Rebell Gottes, den Gottes Liebe aber einholt. Und er ist ein Gestrandeter, den Gott neu ins Boot holt für das, wozu er ihn gebrauchen möchte. Das haben wir die letzten Wochen so miteinander betrachtet. Und wenn du Jona jetzt mal durch deinen Namen ersetzt, ich bin ein guter Prophet, ist vielleicht ein bisschen zu eng gegriffen für uns, aber wir sind Beauftragte Gottes als Kind. Ich bin ein Beauftragter Gottes, laufe ich gerade vor Gott weiterhin noch weg. Ich bin ein Diener Gottes, will Gott mich neu einfangen und auffangen. Ich bin ein Kind Gottes, das vielleicht nichts sehnlicher braucht, als dass ich wieder zu Gott zurückfinde. Oder bin ich, ist das mein Jona-Anteil, ein Rebell, ein Enttäuschter Gottes, der eigentlich nichts sehnlicher bräuchte, als dass die Liebe und die Gnade Gottes neu in seinem Leben aufleuchtet? Oder bin ich sogar ein Gestrandeter heute Morgen, den Gott ganz neu auffangen will und in sein Boot holen möchte? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gott, so egal wie wir heute Morgen sind, wie viele Jona-Anteile wir haben, dass wir Gott neu zum Zuge kommen lassen. Lasst uns einsteigen in Jona 3, ist unser Predigttext. Das Thema ist guter Gott, böser Gott. Gerald, das nächste Bild, dankeschön. Wie erlebst du Gott? Als einen guten Gott oder als einen bösen Gott? Als einen barmherzigen Gott oder ein erboster Gott über deinem Leben? Jona erlebt ihn nun als einen guten Gott zunächst. Und er erfährt etwas, was ich genannt habe, die zweite Chance für Jona. Und ihr könnt euch schon mal überlegen, ob alles auf Anfang gestellt wird, wenn der Reset-Knopf im Leben Jona gedrückt wird. Zweite Chance. Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona, lesen wir da. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Und dann machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. In Kapitel 1 ist der Auftrag fast identisch mit den Worten, die wir hier lesen. Außer, dass hier steht, das Wort geschah zum zweiten Mal zu Jona. Kennst du die Sehnsucht nach der zweiten Chance in einem Leben? Wenn ich nochmal das Rad zurückdrehen dürfte oder könnte, wenn ich nochmal eine Chance, eine zweite bekommen würde, die Sehnsucht nach der zweiten Chance, ich glaube, die ist so alt wie die Menschheit. Ich glaube, Adam und Eva hätten wahrscheinlich, als sie aus dem Paradies geflogen sind, auch gerne diese Sehnsucht oder hatten diese Sehnsucht nach der zweiten Chance. Und Kain vielleicht auch, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat. Aber diese Sehnsucht nach einer zweiten Chance nochmal, die ist oft tief verwurzelt in unserem Leben. Mich erinnert das seit einigen Jahren sehr stark an eine Person, die ihr nicht kennt, aber die ich von klein auf kenne. Ihr Name ist Andrea. Und die Andrea, das Besondere an ihr ist, dass sie auch eine Person ist, die immer wieder bereit ist, dass sie Gott zum Zuge kommen lässt und Dinge dann nimmt oder tut, wo andere den Kopf schütteln und sagen, pass auf, ich möchte euch vorstellen, was da passiert ist. Sie war eine junge Frau, Mitte 20, und sie hatte von Gott aufs Herz gelegt bekommen über eine christliche Organisation, die sich um Leute kümmert, die im Gefängnis sind aufgrund schwerer Strafe. Und sie hat eine Brieffreundschaft angefangen mit einem Todeskandidaten in den USA. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, dass viele, auch Christen, ihr gesagt haben, lasst da mal bloß lieber die Finger weg, das ist zu gefährlich, wer weiß, was da passiert. Dieser Todeskandidat hatte seine Familie umgebracht und wartete auf seine Hinrichtung. Warum machst du das, wurde sie oft gefragt. Und ich möchte euch ihre Antwort geben an dieser Stelle. Sie hat gesagt, dieser Mann hat Furchtbares getan und hat seine Strafe verdient. Ob die Todesstrafe, weiß ich jetzt nicht. Aber jeder hat bei Gott eine zweite Chance verdient, hat sie gesagt. Und ich will dafür leben, dass Menschen dies erkennen, ihre zweite Chance vor Gott, und dass sie möglichst erleben. Auch dieser Todeskandidat. Das war ihre Motivation. Die Überzeugung zu haben, dass Gott auch solch einem Menschen, der viel Leid angerichtet hat, eine zweite Chance gibt und sie zu ergreifen, ihn zu ermöglichen. Ihr Lieben, Jona war in gewisser Weise auch ein Todeskandidat, oder? Gott sei Dank hat er niemand umgebracht, aber die Seeleute hat er in die Todesnähe gebracht. Ihr erinnert euch? Und sich selbst hat er auch sehr stark in Todesnähe hineinmanövriert. Und ich möchte heute Morgen die Flipchart nutzen, um ein kleines Bild entstehen zu lassen. Das wird seinen Wert bekommen, nicht durch das, was ich male, sondern es wird seinen Wert bekommen, indem du dir von Gottes Geist... Ja, mir ist heute Morgen die Stellschraube kaputt gegangen. Ich danke schon mal dem Bernhard, dass er mir zugesagt hat, dass das wieder repariert. Ich habe da, glaube ich, zu viel Kraft immer an dieser Stelle. Jetzt müssen wir so ein bisschen mit dem Lämmerschwanz hier zurechtkommen an dieser Stelle. Also der Wert dieses Bildes... Müssen wir mal schauen, wie wir das justieren. So, der Wert dieses Bildes wird sehr stark für dich persönlich davon abhängen, ob du dem Geist Gottes und seinem Wort heute Morgen erlaubst, dir zu zeigen, wo du stehst. Und ob du von da, wo du stehst, dann nach am Ende der Predigt in diesem Bild, ob du bereit bist, Gott von da aus neu zum Zuge kommen zu lassen in deinem Leben. Das wird den Wert ausmachen, dieses Bildes heute Morgen für deinem Leben. Wir haben über Jona gerade eben gehört. Und dass Jona erst nicht Gottes Auftrag wahrnehmen wollte, dass er eine extra Runde gedreht hat. Und dass er dann aber, das war die letzte Predigt, dass es bei ihm zur Umkehr kam. Und dass Gott das gesehen hat und dass er als Rettung einen Fisch geschickt hat, der Gott hier aufgefangen hat und der ihn dann wieder an Land gespült hat. Und dann ist Jona jetzt hier an dieser Stelle. Ja, ein einfaches Bild, das uns einfach illustrieren soll, dass Gott mit Jona neu anfängt, dass er ihm eine zweite Chance gibt. Deshalb lesen wir das ja hier an dieser Stelle, dass das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona ging. Jetzt weiß ich nicht genau, und die Bibel gibt es uns auch nicht her, als dieser Rettungsfisch seine Aufgabe vollendet hatte und Jona wieder an den Strand gespült hat und ausgespeit hat, wo das war. Ob das jetzt in Joppe war, wo Jona die Flucht angetreten hat in dem Hafen, wahrscheinlich wohl eher kaum, da passt so ein Fisch vielleicht nicht rein, aber irgendwo an einem Strand im Mittelmeer wird er ihn eben ausgespien haben. Auf jeden Fall ist Tarsis, wenn ihr hier vorne das Bild noch seht, auch passé. Gott hat Jona vergeben und jetzt ist Jona nicht mehr auf Tarsis ausgerichtet, wo er hinfliehen wollte, sondern er ist auf das ausgerichtet, was Gott durch ihn bewirken möchte, nämlich bei den Menschen in Ninive vorbeizuschauen. Und Gott sagt ihm und wiederholt den Auftrag, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Ihr Lieben, zweite Chance bei Jona. Wunderbar, oder? Und wunderbar, dass er sie beim Schopf gepackt hat. Aber ist damit auch alles auf Anfang gestellt? Mit der zweiten Chance ist damit automatisch alles nur auf Anfang gestellt? Ich würde sagen, ja und nein. Ich habe länger überlegt. Ja, weil Gott das, was hier passiert ist, bei Jona alles vergibt. Das ist ja die große Gnade und Liebe Gottes, dass er uns alles vergibt. Und dass es in die Tiefen des Meeres wirft, so wie es bei Micha, dem Propheten, heißt. Übrigens, wunderbares Bild für Jona, nicht? Der ja in den Tiefen des Meeres angekommen war. Und er sagt, ich werfe deine Sünden, die lassen wir da unten in den Tiefen des Meeres, aber dich hole ich heraus. Dich will ich noch gebrauchen. Durch dich habe ich noch etwas vor. Und so kommt es dann einem zur Umkehr an dieser Stelle. Und das heißt, bei Jona ist auf der einen Seite alles auf Anfang, weil Gott alles vergibt und neu mit ihm anfängt, aber trotzdem ist gleichzeitig doch nicht alles auf Anfang, weil er ja das Leben gelebt hat und weil diese extra Runde zu seinem Leben, zu seiner Lebensbiografie jetzt dazugehört. Und die extra Runden, die wir drehen in unserem Leben mit Gott, die gehören zu unserer Lebensbiografie dazu. Das heißt, es kann nicht einfach alles auf Anfang gestellt werden. Aber das Gute ist, dass Gott diese extra Runden, die uns ja oft auch viel Leid verursachen oder wir anderen Leid verursachen, dass Gott die gebrauchen kann, um uns im Glauben zu stärken, uns im Glauben reifen zu lassen. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass ihr, wenn ihr in einer Extrarunde seid oder in einer Enttäuschungsrunde oder in einer Frustrationsrunde mit Gott oder in einer Schuldrunde mit Gott, dass ihr an den gnädigen und barmherzigen Gott denkt und ihm euer Leben hinhaltet, damit er euch wie Jona hier gestärkt herausführen kann. Die zweite Chance. Nicht alles auf Anfang, aber trotzdem die Möglichkeit, gestärkt und von Gott neu ermutigt hervorzukommen. Um diese Erfahrung also reicher, heißt es nun bei Jona, wir lesen es hier vorne, mach dich auf und geh nach Ninive, wie der Herr es dir sagt. Und jetzt kommt Ninive, die Leute von Ninive ins Blickfeld. Bisher hatten wir es ja nur am Anfang gehört in Jona 1, und Gott hat gesagt, die Bosheit dieser Leute, die stinkt zum Himmel. Die stinkt zu mir im Himmelsthron. Ich sage es mal in meinen Worten. Und jetzt möchte ich euch sagen, mit dem nächsten Bild, schaut mal, Ninive, die bekommen auch im Grunde eine zweite Chance, in Anführungsstriche. Ich lese uns diesen Text. Da heißt es, Ninive war eine große Stadt von Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Überlegt mal, ob es wirklich ein faires Angebot ist, das Gott hier macht. Noch ganz kurz zuvor was zu der zweiten Chance. Natürlich kann man das nur in Anführungsstrichen setzen, dass Ninive eine zweite Chance bekommt, weil von der ersten wussten sie ja gar nichts. Von der ersten wussten sie nichts, weil Jona einfach nicht Gott gehorsam war und nicht das getan hat, was Gott ursprünglich wollte. Aber die zweite Chance für Jona wird auch ihre Chance für ihr Leben, für ihr weiteres Leben. Und was erfahren wir jetzt Wichtiges über die Leute von Ninive? Ich möchte unser Bild ein klein wenig weitermalen. Ihr seht schon, das sind diese Leute hier. Und wir lesen, dass Ninive eine große Stadt war. Und sogar vor Gott eine große Stadt war. Und das wird unterstrichen dann durch folgenden Hinweis, dass Ninive im Grunde eine Stadt war, wo man 3 Tagesreisen brauchte, um sie wirklich zu durchschreiten. Jetzt dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als dass Ninive so eine Riesenstadt wäre, sondern es ist eine Kernstadt gewesen, wie Ninive selber, die Ninive hieß, und dass es eine Kette von Siedlungen gab, die mittlerweile einfach an Ninive herangewachsen waren oder damit mit dem Kern Ninive zusammengewachsen waren. Das war also mittlerweile ein Kernbezirk mit einer Kette von Siedlungen, eine Metropole der damaligen Welt, wo man dann eben, wenn man unterwegs war zu Fuß, je nachdem wie schnell man gelaufen ist, also der Marathonläufer, der jetzt gerade den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist, der hätte weniger gebraucht als 3 Tage durch Ninive, das ist klar. Aber sagen wir mal, normaler Tagesmarsch, gehen wir davon mal aus. Was wissen wir sonst noch? Wir wissen sonst noch, dass, ich mal hier mal, Jona war relativ freundlich, aber dass die Niniviten böse gestalten waren. Die Bosheit ihres Lebens ist zum Himmel emporgestiegen und Gott hat gesagt, es reicht mir, die Bosheit schreit zum Himmel, ich kann das nicht länger mit ansehen. Genauso steht es im Text. Das heißt, jetzt fällt auf, dass der gute Gott bei Jona hier zu einer Art bösen Gott wird oder einem erboster Gott wird. Kündige ihnen an, ich kann das nicht länger mit ansehen. Und in 40 Tagen wird Ninive untergehen. 40 Tage. Faires Angebot oder nicht? Was meint ihr? Ich dachte, eigentlich ist es ein faires Angebot von Gottes Seite aus. Nicht? 40 Tage öffnet ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster, wo sich die Menschen dort überlegen können, wie wollen wir mit dieser Botschaft, die wir jetzt hören, umgehen. Wie wollen wir das verantworten, was wir hier hören? Man kann abwägen, man kann den Kurs ändern, man kann sagen, diese schlage mal in den Wind, diese Botschaft, wir leben einfach so weiter. Gott öffnet ein Zeitfenster, ist ein faires Angebot, aber er setzt zugleich auch eine Frist. Mit den 40 Tagen ist auch eine Frist gesetzt. Das ist kein endloses Zeitfenster, sondern Gott sagt, ihr müsst euch langsam mal entscheiden, wie ihr wirklich leben wollt in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott, und ich stelle euch mich durch Jona vor. Also ich denke, ein faires Angebot. Ihr Lieben, ich übertrage es mal auf uns, die wir hier alle auf dieser Erde leben. Alle Menschen haben ein von Gott gegebenes Zeitfenster. Bei manchen sind es leider nur 40 Jahre, beim anderen sind es zweimal 40 und beim anderen sind es zweimal 40 plus noch einige Jahre drauf. Aber wir alle haben ein von Gott gegebenes Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster, wo wir leider als gefallene Geschöpfe Gottes auch vieles sich ansammelt, was vor Gott nicht in Ordnung ist, was vor dem Heiligen und dem reinen Gott nicht bestehen kann, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in dem, was wir tun, in dem, was wir nicht tun, in den Beziehungsschäden, die wir anrichten, müssen wir uns vor dem Heiligen Gott verantworten. Und in der Bibel heißt, es ist Gesetz, den Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Das heißt, jeder Mensch hat im Grunde ein Zeitfenster von Gott gegeben, aber auch eine Frist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heißt es im Hebräerbrief, dann verstockt euer Herz nicht. Und hier ist dieses Heute so wichtig. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Im Grunde können wir sagen, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann lasst ihn in eurem Leben zum Zuge kommen und ändert euer Leben. Und auf dieses Heute kommt es an in unserem Leben, auf dieses Heute kam es an bei Jona und kommt es auch bei den Nineviten an, auf dieses Heute. Und diese Nineviten haben jetzt auf dieses Heute zurückgegriffen und dann lesen wir, da glauben die Leute von Ninive an Gott. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen, was die Bibel uns berichtet, wie dieser Glaube sich entfacht hat und zustande kam. Hochinteressant, das zu lesen. Mit dem nächsten Bild, die zweite Chance für Ninive, sie packen die Gelegenheit beim Schopf. Da heißt es also, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Die Bewegung ging also vom Volk aus. Vom Volk ging die Bewegung aus, umzukehren und erreichte irgendwann den Königshof. Und als der König das merkte, schloss er sich dem an, legte seinen Königsmantel ab und setzte sich in die Asche und nahm ein Bußgewand an. Und dann lesen wir weiter. Und der König ließ ausrufen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Ein jeder wende sich ab von seinem bösen Wege und vom Unrecht seiner Hände. Ich finde es beeindruckend, was wir hier lesen und was wir hier hören. Eine ganze Stadt kehrt um. Wie wäre es, wenn eine ganze Stadt wie da oder ein ganzes Ort, wo du lebst, zu Gott umkehrt? Wie wäre es, wenn Heidelberg, die ganze Stadt, zu Gott umkehrt? Und dann vom hohen König bis zum geringsten Knecht lesen wir hier. Eine Stadt kehrt um, versinkt nicht in Schutt und Asche, weil das Gericht Gottes über sie ergeht, sondern sie hüllen sich in Sack und Asche. Das ist ein gewaltiger Unterschied, nicht? Ob man in Schutt und Asche landet, weil das Gericht Gottes einem erreicht, oder weil man sich in Sack und Asche hüllt, in der damaligen Ausdrucksform, damit mich das Gericht Gottes eben nicht trifft. Und jetzt stellt sich auch im Grunde die ganz große Frage, was um Himmels Willen hat die Nineviten dazu gebracht, dass sie umkehrten? Dass sie das taten, in der damaligen Zeit diese Ausdrucksform der Umkehr sichtbar zu machen, sich in Sack und Asche zu hüllen. Interessant, Historiker verweisen auf äußere Umstände, die dazu beigetragen haben könnten, neben der Botschaft von Jona. Und ich möchte sie euch vorstellen. In dieser Zeit, als Jona gewirkt hat, war das Assyrische Reich immer noch ein großes, starkes Reich und Ninive die große, glänzende Stadt. Aber zwei Pestepidemien hatten das stolze Volk mittlerweile geschwächt. Dann lesen wir, dass die Könige nicht mehr so stark waren wie früher und dass die Kriegsführung auch nicht mehr so glücklich lief und damit die politische Stärke geschwächt war. Und dann gab es im Jahr 763 vor Christus eine totale Sonnenfinsternis. Die haben die Menschen damals anders empfunden als wir heute. Wir nehmen heute die 3D-Brille, machen eine Kreuzfahrt und schauen die Sonnenfinsternis an. Die Menschen damals haben in der Sonnenfinsternis eine Art Strafe von den Göttern gesehen. Und das hat sie innerlich erschüttert und in ihrem Gewissen aufgeweckt. Nach außen war die Stadt nach wie vor stark, aber nach innen bereits geschwächt und schwach und im Gewissen die Leute wachgerüttelt. Und ihr Lieben, und in diese Gemengelage hinein kommt nun Jona. Und Jona ist für Gott genau der Richtige. um ihnen diese Botschaft zu bringen. Die Gerichtsbotschaft, aber mit einer Aussicht. 40 Tage habt ihr Zeit, darüber nachzudenken. Und ich dachte mir, ist es nicht so auch noch in der heutigen Zeit, dass Gott uns oft in vorbereitete Situationen hineinschickt oder in vorbereitete Situationen dich hineinschicken will? Und sollte das nicht mehr unser Gebet sein, wenn wir es nicht mehr erleben? Herr, schenke es uns ebenfalls, dass wir erleben, dass du Menschen vorbereitet hast für uns, dass wir für sie Wegweiser, Wegbegleiter zu einem Leben mit Jesus sein können. Glauben wir noch daran? Lass uns bereit sein wie Jona, die von dir vorbereiteten Situationen und Menschen ihnen zu begegnen und für sie da zu sein. Und es kommt nun wie bei Jona auch bei den Nineviten zu einer echten Umkehr. Frage, was meinst du, was macht eine echte Umkehr aus? Wann kann man davon sagen, dieser Mensch, diese Person oder die Nineviten, die sind wirklich echt umgekehrt. Also das hat Substanz, das hat Tiefgang. Das ist nicht nur so oberflächlich und morgen schon wieder vergessen. Was macht eine echte Umkehr aus? Und auch dazu finden wir in unserem Text wunderbare Anhaltspunkte. Schaut mal mit dem nächsten Bild, ich habe es versucht so ein bisschen zu unterstreichen. Wir lesen sie, sie sollen sich in Sackhüllen. In den Sackhüllen heißt ja, ich mache mal hier Punkte A. Ich nenne es mal mit dem Begriff Einkehr. Sie kehren bei sich ein. Dass ich mal innehalte und in mich gehe und sage, wie sieht es eigentlich wirklich in meinem Leben vor Gott aus? Ist das alles in Ordnung, was ich so denke, was ich so rede, was ich so sage, was ich mache, was ich unterlasse? Wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Damit fängt Umkehr an, mit einer Einkehr bei sich selbst mal reinzuschauen. Nicht im Leben anderer reinzuschauen, bei sich selbst mal reinzuschauen. Und dann haben wir das Zweite hier, heftig zu Gott rufen, sagt der König zu seinen Leuten. Ruft nicht heftig zu mich, zu eurem König, ruft heftig zu Gott. Und das ist die Hinkehr. Die Hinkehr ist ein ganz wichtiges Element für eine Umkehr. Dass das, was zum Himmel stinkt, weil ich das merke durch die Einkehr, dass ich das vor den Himmelsthron bringe, zu Gott selbst. Und als Drittes, zu einer echten Umkehr, gehört auch immer, ich fasse es mal in diesem Begriff, die Abkehr. Die Abkehr von dem, was ich bisher getan habe, wo ich merke, das ist vor Gott nicht in Ordnung und was er mir vergeben hat. Ein jeder wende sich ab von seinem bösen Wege und vom Unrecht seiner Hände, sagt der König. Der König hat verstanden, um was es bei echter Umkehr geht. Und er sagt seinem Volk, macht das so. Kehrt bei euch ein. Kehrt zu dem lebendigen Gott euch hin und kehrt alles raus, was vor Gott nicht richtig ist. Ändert euer Leben. Und dieser Dreierschritt, ihr Lieben, macht bis heute echte Umkehr aus. Ich möchte es ein klein wenig noch vertiefen. Eine Frage. Nehmen wir einfach mal ein Element raus. Alle drei sind ganz wichtig. Nehmen wir mal ein Element raus. Ihr werdet sehen, dass Menschen oder wir vielleicht selber oft in der Gefahr stehen, genauso zu leben. Ein, zwei Elemente rauszunehmen. Nehme ich A raus, also Einkehr. Ihr Lieben, was ist dann mit Hinkehr und Abkehr? Das ist doch nur noch frommes Getue, wenn ich Gott dann anrufe und es wird sich hier auch in meinem Leben nichts verändern. Weil ich nicht erschrocken bin, wie es in meinem Leben wirklich aussieht. Weil ich nicht bereit bin, in mein Leben hineinschauen zu lassen. Wenn B fehlt, die Hinkehr zu Gott, dann bleibt mir hier eine große Gewissensbelastung, dass ich weiß, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Aber wenn ich mich nicht zu Gott wende, der mir vergeben kann, ihr Lieben, dann fällt ein ganz entscheidendes Element. Und in deinem Leben wird sich auch nur das ändern, was du meinst, dass ich es vielleicht mit Kraftanstrengung ändern kann, um ein besserer Mensch zu werden. Wenn C fehlt, die Abkehr, dann kehre ich bei mir ein und ich merke, was nicht in Ordnung ist. Ich rufe zu Gott. Aber kaum ist diese bei Gott anrufen, ich nehme die Vergebung in Anspruch, aber ich ändere mein Leben nicht. Ich lebe einfach die Dinge dann wieder so weiter. Merkt ihr, dass alle drei Elemente so wichtig sind für eine echte Umkehr? Und die Nineviten leben es uns jetzt vor im Alten Testament. Und Jona hat selber so auch erlebt, dass dieser Dreierschritt wichtig ist für unsere Beziehung zu Gott. Um seine Liebe, seine Gnade neu zu erleben. Das ABC der Umkehr ist zu leben. Und jetzt wird es hochinteressant, wie unsere Geschichte weitergeht. Ausgerechnet diese Gerichtspredigt von Jona wird zu einem Lichtstrahl der Hoffnung für die Nineviten. Die Gerichtspredigt wird zu einer Hoffnung für die Nineviten. Wir wollen es mal miteinander lesen. Wer weiß, heißt es, vielleicht kehrt Gott um und es reut ihn und er wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht verderben. Und jetzt zeigt sich der erboste Gott, der über Ninive erbost ist, wieder als guter Gott für die Nineviten. Da lesen wir, als Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Unheil, welches er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Der erboste Gott wird zu einem gütigen, barmherzigen Gott wieder für Ninive. Ich finde die Übersetzung so schön. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um. Also mir gefällt diese Ausdrucksweise, deshalb habe ich diese Übersetzung auch gewählt. Die Nineviten rechnen also leise damit, wenn wir umkehren, also das ABC der Umkehr, wenn wir das vollziehen, dann könnte es sein vielleicht, wer weiß, aber vielleicht, dass Gott auch umkehrt und in sich auch das ABC der Umkehr lebt. Gott kehrt um. Können wir uns das vorstellen? Dass Gott mal von seinem Plan abrückt und ihn ändert aufgrund dessen, wie Menschen ihm gegenüber anders sich begegnen oder verhalten? Einkehr, es reut Gott, lesen wir hier. Es reut Gott, also Gott geht in sich. Bewertet die neue Lage, dass Ninive umgekehrt ist, nochmal neu für sich. Da muss er selber mit sich gesprochen haben, oder? Muss sich Gedanken gemacht haben, selber, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn wir von der Trinität ausgehen. Also er bespricht sich mit sich selbst und dann kehrt er ab und wir lesen, er wendet sich ab von seinem Vorhaben. Gott kehrt um, Gott lebt das ABC der Umkehr vor, ihr Lieben. Und das kommt Ninive zugute. Jetzt dürfen wir aber nicht das falsch verstehen. Gott kehrt nicht um aufgrund von eigener Schuld, als wäre sein Gerichtsurteil schuldbehaftet, als hätte er da einen Fehler gemacht. Nein, der Zorn und die Strafe über Ninive ist berechtigt. Der heilige Gott, der reine Gott, spricht ein Urteil, das gerecht ist. Aber aufgrund seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit kehrt Gott um. Ihr Lieben, dass Gott hier umkehrt, zeigt zum einen, dass wir mit Gottes Zorn rechnen müssen. Wird viel zu wenig drüber gepredigt. Aber auch, dass der Zorn immer im Dienste steht, der noch viel größeren Liebe und Gnade Gottes. Das macht Jona an dieser Stelle deutlich. Wer weiß, vielleicht, weil Gott Jona so barmherzig war, ist er auch uns so barmherzig. Als Gott ihr Tun sah, welches Tun, so lesen wir es, als Gott ihr Tun sah, genau dieses Tun. Also nicht das bösartige Tun mehr, sondern das Tun der Umkehr. Einkehr, Hinkehr und Abkehr. Als Gott die echte Umkehr der Nineviten sah, reute ihn das Unheil, welches er angekündigt hatte, und er tat's nicht. Ich möchte zum Schluss kommen dieser Predigt. 800 Jahre später, wir machen jetzt einen Zeitsprung. 800 Jahre später ist diese Botschaft, die hier die Nineviten und Jona erlebt hat, noch einmal aus diesem Vielleicht-Kategorie herausgeholt worden in die Gewissheit. 800 Jahre später stehen zwei Holzbalken auf Golgatha. Und ihr wisst, was ich damit meine, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Dass wir es hier mit einem gnädigen und barmherzigen Gott zu tun haben. Aber auf einem Hintergrund, ich mache hier mal so, des Zornes Gottes. Das Kreuz, die Tat Jesu am Kreuz können wir nur verstehen auf dem Hintergrund, dass wir es mit einem zornigen und einem heiligen Gott zu tun haben, der die Ungerechtigkeit nicht einfach laufen lassen kann. Wir haben es nur seiner Geduld zu verdanken, dass wir nicht sofort gerichtet werden aufgrund der Bosheit in unserer Welt oder unseres Lebens. Weil Gott so geduldig ist, spannt er das noch aus, aber es wird ja kommen, wenn Jesus wiederkommt, wird das Gericht Gottes auch kommen. Der Zorn Gottes ist präsent über unserem Leben. In Johannes 3 heißt es sogar, wer Jesus Christus sein Leben anvertraut, der wird ein Kind Gottes. Wer das nicht tut, über ihm bleibt der Zorn Gottes bestehen. ihr Leben. Über jedem Menschen, der nicht mit Jesus lebt und sein Leben, bleibt der Zorn Gottes erstmal bestehen. Diese geistige Wahrheit müssen wir wahrnehmen. Umso wichtiger ist es, den Menschen die gute Botschaft zu bringen. Und jetzt kommt das Schöne, dass eben der Zorn Gottes, der berechtigt und heilig ist, dass er sich am Kreuz, darf ich mal sagen, entlädt in der Person Jesu Christi, in der Person des eigenen Sohnes. So groß ist Gott, dass er den heiligen Zorn, der eigentlich uns gilt, dass er ihn selber auf sich nimmt. Und Jesus Christus ist im Grunde jetzt, das macht die Liebe dann so groß zu uns Menschen. Und Jesus Christus ist im Grunde jetzt wie ein Blitzableiter. Ihr wisst es, was ein Blitzableiter für eine Aufgabe hat, nicht? Wenn der Blitz einschlägt, dann leitet er diesen Blitz weg und er kommt, er trifft uns nicht, er trifft mein Haus nicht, deshalb kann ich auf dem Auto nichts passieren, Faradayscher Käfig. Und deshalb ist Jesus wie ein Blitzableiter für unser Leben, für den Zorn Gottes. Deshalb ist so wichtig, dass wir die Menschen einladen, dass sie vom Zorn Gottes wegkommen in die Liebe Gottes hinein. Und Jesus Christus hier, das werden wir jetzt gleich noch miteinander feiern. Ich mache mal die Elemente, Brot und Kelch hin, schafft einen Vergebungsbund. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Und dieser Vergebungsbund ist von Gott einzigartig aufgerichtet und nicht zu zerbrechen. Und wenn ich jetzt bereit bin, so wie Jona und die Niniviten, hier hineinzugehen, dann ist der Zorn Gottes in meinem Leben, spielt er keine Rolle mehr. Wie ein Blitzableiter ist der Zorn Gottes an mir vorüber. Ich lebe in der Gnade, in der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes Tag für Tag. Und ihr Lieben, wenn du hier hinfällst, dann steh hier wieder auf, du fällst nicht aus dem Bund raus. Du fällst nicht aus dem Bund raus. Gott, du bist Gottes Kind geworden. Gott bringt dich durch. Es gilt dann hier wieder aufzustehen. 800 Jahre später, seit 800 Jahre später nach Jona, haben Menschen die Gewissheit, dass wenn sie ihr Leben Gott anvertrauen, wenn sie echt umkehren, dass Gott ihnen wirklich vergibt und dass sie ein Kind Gottes geworden sind. Ich fasse zusammen und möchte zum Schluss kommen, damit wir noch das Abendmahl miteinander feiern können. Ich habe gesagt, ich male ein kleines Bild. Die Schönheit liegt nicht und der Wert liegt nicht in dem, was hier gezeichnet ist oder wie gezeichnet ist. Aber der Wert liegt in dem, dass du jetzt einfach überlegst, an welcher Stelle in diesem Bild finde ich mich wieder. Wo hat der Geist Gottes dich hingeführt in diesem Bild? Gott fängt neu an. Gott will neu anfangen. Mit seinem Diener Jona, der ja schon in Gottes Nähe gelebt hat, aber wie ein Rebell einfach das nicht wollte, was Gott ihm aufgetragen hat. Geht es dir gerade so wie Jona? Geht es dir wie den Niniviten? Gott ist in diesem Bild, Jesus Christus, der sich anbetet in seiner Liebe, tritt in diesen Vergebungsbund ein. Hast du dich hier wieder gefunden, dass du sagst, ich müsste mal über echte Umkehr in meinem Leben wirklich auch nachdenken? Wo stehst du momentan in diesem Bild? Und ich möchte noch kurz aufzeigen, wo Gott möchte, dass wir hinkommen, ein jeder. Es kann sein, dass wir hier ganz unterschiedlich stehen, aber wo wir hinkommen möchten, weil Gott es will, ist hier, wo Jona ist, hier. Gott will dich gebrauchen, so wie Jona will er dich gebrauchen. Und er kann aus deiner Extrarunde, in der du vielleicht gerade steckst, aus Enttäuschung oder aus Frust oder aus Schuld, er kann, weil es dir eher geht wie die Niniviten oder wie Jona vor seiner Umkehr, er möchte, dass du hier rauskommst und dass du in diesen Bereich hineinkommst. Und dass Gott dich wieder neu gebrauchen kann, freimütig und voller Kraft und voller Elan für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, deshalb machen wir auch diese Jona-Reihe, damit wir als Gemeinde, die wir aus schweren Zeiten kommen, und vielleicht auch aus persönlich schweren Zeiten kommen, dass wir hier rauskommen aus diesem Bereich. Und dass wir Schritte gehen wieder dahin, dass Gott durch uns wirken kann, dass Gott uns gebrauchen will. Und dass wir erleben, wie Gott es segnet, wenn wir ihm zur Verfügung stehen. Und die große Frage ist jetzt einfach hier, darf Gott, egal wo du stehst, wieder in dir zum Zuge kommen? Ich möchte euch mit dieser Frage einige Momente alleine lassen. Wir hören ein Instrumentalstück. Sprecht mit Gott darüber an dieser Stelle. Ich spreche dann noch ein Schlussgebet und dann wollen wir miteinander das Abendmahl feiern. Gott segne sein Wort an euch. Amen.